Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das System brauche eine Korrektur, räumen viele Ökonomen angesichts der Finanzkrise heute ein. Die Wirtschaft sei zu sehr auf Profit ausgewiesen und habe zu großer sozialer Ungleichheit geführt, sagen Wirtschaftsethiker. Zum Beispiel Matthias Weiß und Heiko Spitzek vom Institut für Wirtschaftsethik der Universität St. Gallen. Sie haben in ihrem Buch «Der Geldkomplex» vorgeschlagen, andere Arbeits- und Lebensformen zu entwickeln. Einzelne Bürgerinnen und Bürger verfolgen diese Idee schon länger, zum Beispiel indem sie sich vom Wert des Gelds zu lösen versuchen und andere Mittel finden, um Waren und Dienstleistungen zu tauschen. Da ist zum Beispiel Ursula Dold von Beruf Sozialpädagogin und Pharmazeutin. Sie arbeitet im Ökozentrum Langenbruck im Kanton Basel-Land und ist Präsidentin des Tauschrings Talent Schweiz, der sich eine eigene Währung gegeben hat.
Talent ist eine komplementäre Währung, das heißt, wir benutzen, um uns gegenseitig zu bezahlen, Talent und nicht Franken. Talent ist ein privates Geld, das heißt, wir haben einen Verein gegründet. In dem Verein hat jeder seine Bereitschaft erklärt, Talent als Zahlungsmittel anzunehmen. Wir haben sie Talent getauft, weil wir damit was Doppeltes ausdrücken wollten. Einerseits habe ich meine Talente, mit denen kann ich was tun. Und andererseits haben wir unser Tauschmittel und das haben wir dann auch Talent getauft. Das hat noch den Anklang zu biblischen Bezeichnungen. Da gab es ja auch das Wort Talent für Geld.
In der Schweiz gibt es mehrere Tauschkreise, in denen Gleichgesinnte untereinander Handel treiben und dabei den Franken links liegen lassen. Die meisten vermitteln Angebot und Nachfrage mit Hilfe einer speziellen Computersoftware im Internet. Dabei kommen die verschiedensten Dienstleistungen in Umlauf, wie der Tauschkreis Wädenswil zeigt.
Suche Anlageberatung.
Biete Lösungen bei Computerproblemen.
Suche Hütedienst fürs Haus.
Suche Konversation in Englisch.
Biete Erledigung ihrer Näharbeiten.
Biete Lösungen bei Computerproblemen.
Biete Massage.
Suche Begleitung auf Bergtouren.
Die Tauschringe verfolgen mehrere Ziele. Sie wollen Arbeitsleistungen vom üblichen Entgelt von einem Geldlohn entkoppeln. Zum anderen wollen sie transparente Beziehungen zwischen Produzenten und Konsumentinnen herstellen. Und nicht zuletzt wollen sie Waren und Dienstleistungen von den Margen des Zwischenhandels befreien. Ursula Dold nennt ein Beispiel aus ihrem Alltag.
Ich kaufe mir zum Beispiel ein Mittagessen am Ökozentrum, wo eine Frau kommt, die für uns alle kocht und dort bereit ist, Talent dafür entgegenzunehmen. Sie geht damit zu einem Biobauern und kauft dort ihre Lebensmittel. Und von den Biobauern weiß ich, dass die Ferien machen, Kanuferien mit den Talenten, die sie einnehmen. Das ist jetzt so ein kleiner Kreislauf, wie die Talente dann wandern von einem zum anderen.
Nicht Taler wandern vom einen zum anderen wie im Kindervers, sondern Talente. Alternative Gutschriften, die sicherstellen, dass man kein schmutziges Geld in die Finger bekommt. Vielmehr weiß man, was man von wem erhält und was man selbst zu bieten hat. Doch nicht alle eigenen Talente sind auf dem Tauschmarkt gefragt. Ursula Dold.
Früher habe ich zum Beispiel noch Kastanienkissen gemacht. Das sind so eine Art Fußmassagekissen mit gut getrockneten Kastanien, die, wenn man draufsteht, sich so unter den Füßen wegbewegen und dann wie so eine automatische Fußmassage wirken. Aber inzwischen ist der Markt im Talentbereich mit Kastanienkissen gesättigt. Da kann ich die jetzt gerade nicht verkaufen.
Um selbst zu Zahlungsmitteln zu kommen, bietet Ursula Dold heute andere Dienstleistungen auf dem Talentmarkt an.
Bei mir ist jetzt im Moment die Haupteinnahme von Talent darüber, dass ich spezielle Arbeiten für den Verein Talent mache. Wenn ich zum Beispiel einer Regionalgruppe helfe oder wenn ich diverse Artikel verfasse und solche Dinge, die können wir vom Verein aus mit Talent vergüten und das ist im Moment meine Einnahmequelle.
Guthaben und Schulden werden für die Mitglieder des Vereins Talent Schweiz ähnlich wie bei einer Bank festgehalten.
Jeder, der beim Verein beitritt, bekommt ein Konto. Und auf diesem Konto werden die Beträge gutgeschrieben bzw. abgezogen, die er im Lauf seiner Talenthandels- und Tauschlebens bekommt oder wieder bezahlt.
Solche Tauschmärkte fördern Kontakte und den persönlichen Austausch. Wirtschaftlich gesehen spielt der geldlose Tauschmarkt in der Schweiz aber kaum eine Rolle. Lediglich ein paar tausend Personen versorgen sich auf diese Weise. Allerdings sei die Nachfrage in den letzten Monaten gestiegen, sagt Ursula Dold mit Blick auf die Finanzkrise. Aber auch sie räumt ein, dass die eingefleischten Tauschkreisler diesen Markt nur ergänzend nutzen. Sie kommen gar nicht darum herum, auch Produkte zu konsumieren, die sie mit gewöhnlichem Geld bezahlen. Der Talenthandel sei trotzdem lohnend, denn er habe eben nicht nur eine materielle, sondern auch eine ideelle Seite.
Mein Engagement sehe ich weniger darin, dass ich meinen Lebensbedarf decke, sondern eher darin, dass Talent eine wunderbare Möglichkeit ist, mit den Menschen über unser Geldsystem ins Gespräch zu kommen, weil Talent Regeln hat, die ganz anders sind und die anderes bewirken als die Regeln, die unser Geld bewirkt.
Die vom Geld unabhängige Währung habe einen Vorteil, sagt Ursula Dold. Arbeitsleistungen können neu und ganz individuell bewertet werden.
Wir haben keinen festen Wechselkurs zu den Franken festgelegt. Und zwar aus einem Grund, der auch wieder hilft, wieder neu nachzudenken, nämlich der Grund, jedes Mal zu fragen, ich mache eine Arbeit, jemand will mich dafür bezahlen, was ist es mir wert, diese Arbeit zu machen, was will ich dafür? Umgekehrt, was ist dem anderen wert, mir das Talent zu geben für die Arbeit, die ich für ihn mache? Es ist natürlich klar, dass sich viele an die Frankenpreise halten, nur sage ich immer, dass das ja nicht adäquat ist, weil ja in den Frankenpreisen mindestens 40% Zinsen enthalten sind, was im Talent nicht enthalten ist.
Durch den Wegfall dieser Marge sind Produkte, die in Tauschkreisen gehandelt werden, in der Regel günstiger zu haben als auf dem Geldmarkt. Trotz der Nischenexistenz dieser Tauschringe sei ihre Bedeutung nicht zu unterschätzen, sagt der Historiker Claude Million von der Universität Zürich. Tauschringe erfahren etwa in den USA in Krisenzeiten immer wieder einen Aufschwung. Claude Million denkt an die Wirtschaftskrise nach dem Börsencrash von 1929.
Es entstand eine große Selbsthilfebewegung von Arbeitslosen, die sich in Tauschringen zusammenschlossen. Eines der bekanntesten Beispiele ist die Natural Development Association, die ist in Utah entstanden und hatte Zweigstellen in 6 Bundesstaaten. Insgesamt wurden da zeitweise bis zu 10.000 Menschen mit Nahrungsmitteln und mit Kleidern versorgt. Das war also eine ganz wichtige Sache, um solche Versorgungsengpässe zu überbrücken.
Mit Tauschringen konnten sich damals Tausende von Menschen, die in Not waren, versorgen. Ein weiterer Versuch, um sich in der Not oder aufgrund einer konsumkritischen Haltung vom profitorientierten globalen Warenmarkt abzukoppeln, sind Geschäfte mit regionalen Währungen. Zu diesem sogenannten Regiogeld, sagt Ursula Dold.
Regiogeld ist ein Geld, was man kauft gegen die übliche Währung. Also nicht so, dass man die eigene Leistungskraft, die bei Talent benutzt, sondern man kauft es und kann damit in bestimmten Läden einkaufen.
Eine solche lokale Währung gibt es zum Beispiel in der Region Basel. Rund 50 Unternehmen beziehen voneinander Waren und Dienstleistungen und bezahlen sich gegenseitig mit eigenen Gutschriften, mit selbst kreierten Bons. Diese Betriebe haben die Auflage, ökologisch zu wirtschaften, soziale Standards einzuhalten und sich demokratisch zu organisieren. Das Ziel ist, dass das Geld nicht aus der Region abfließt und in spekulativen Finanzgeschäften versickert. Dieses Regiogeld ist in den 1990er Jahren aus einer Initiative entstanden, Arbeitslose aus erfolgslosen Beschäftigungsprogrammen herauszuholen und ihnen in selbstverwalteten Betrieben eine sinnvolle Arbeit und ein Entgelt zu geben. Regionale Währungen fristen in der Schweiz bis jetzt aber ein Schattendasein, anders als in Deutschland, wo Ursula Dold einen Boom ausmacht.
In Deutschland gibt es 70 Initiativen, die Regelgelder ausgeben. Und dort ist es ein Instrument, um die regionale Wertschöpfung zu erhalten.
Regionale Währungen haben in Deutschland und Österreich im Zug der Antiglobalisierungsbewegung Auftrieb bekommen. Umso mehr, als man heute weiß, wie sie funktionieren. Der Historiker Claude Million verweist auf Erfahrungen im letzten Jahrhundert in den USA.
Die USA wurden ja 1931, 1932 von der großen Bankenpleite überrollt. Also sind da insgesamt 10.000 Banken eingegangen. Das Zahlungssystem der USA ist gänzlich zusammengebrochen. Das ist natürlich ein großes Problem in einer durchmonetarisierten Wirtschaft, wenn das Zahlungssystem zusammenbricht. Hunderte von Kommunen haben dann daraufhin zusammen mit Handelskammern und Wohlfahrtsorganisationen eigenes Geld, sogenanntes Scrip, ausgegeben. Also das war im Prinzip ein monetäres Substitut, weil die Bankguthaben, die waren entweder verloren oder die waren eingefroren in den Banken. Viele Bundesstaaten hatten ja Bankfeiertage eingeführt, damit die Leute nicht auf die Bank rennen und ihr Geld abheben. Also man kam nicht mehr an dieses Geld ran. Und der Kreditmarkt war ebenfalls zusammengebrochen. Es gab also keine Möglichkeit für Städte, ihre Angestellten im Allgemeinen zu bezahlen. Und dann sind sie auf die Idee gekommen, in der Not halt Steuergutscheine zum Beispiel auszugeben. Steuergutscheine sind insofern praktisch, weil alle müssen ja Steuern bezahlen. Und sie sichern sich auch damit einen Kreislauf des Geldes.
Solche Modelle wurden in der Krise der 1930er Jahre auch in Europa ausprobiert, zum Beispiel in Österreich.
Man kennt zum Beispiel den Versuch von Wörgl. Das wurde initiiert vom Bürgermeister von Wörgl. Das ist eine kleine Ortschaft im Tirol. Der Bürgermeister Michael Unterguckenberger, der war Eisenbahngewerkschafter, Sozialdemokrat und Anhänger der Gesellschaft Freiwirtschaftslehre. Weil in Österreich ebenfalls der Kreditmarkt zusammengebrochen war und im Prinzip dieselben makroökonomischen Bedingungen waren wie in den USA, war ein akuter Geldmangel und die Arbeitslosenunterstützung fiel eigentlich auf die Gemeinden zurück, nur die hatten auch kein Geld. Und der Michael Unterguckenberger hatte sich dann überlegt, ja, wie können wir uns selbst helfen? Und hatte dann eine lokale Negativzinswährung emittiert, um Arbeitslosenprojekte zu unterstützen, um Öffentlichkeitsarbeiten zu finanzieren. Er wusste natürlich, dass er gegen das Notenmonopol der Österreichischen Nationalbank verstoßen würde. Er versuchte das aber geschickt zu verkaufen. Er argumentierte, wir schaffen nicht neues Geld, sondern wir versuchen nur, Liquidität zu aktivieren. Also er bildete einen Reservefonds. Das Geld war also da. Das hat man dann auf die Raiffeisenbank, hat man das dort hinterlegt. Und man hat im selben Betrag, hat man dann das lokale Wörgl-Geld, dieses kommunale Geld, emittiert mit einer Hortungsgebühr. Das funktionierte wie ein Negativzins, um so den Umlauf des Geldes anzukurbeln.
In den USA haben solche alternativen Wirtschaftsmodelle insgesamt mehr Anklang gefunden als in Europa, obwohl hier der argentinisch-deutsche Ökonom Silvio Gesell die Idee des Freigelds lanciert hatte. Diese setzte ebenfalls auf eine zinslose Währung und belegte Geld mit einer Hortungsgebühr, um es im Umlauf zu halten. Nur eine Wirtschaft ohne Geld und Zins und ohne privates Bodeneigentum vermöge die soziale Ungerechtigkeit des Systems zu überwinden, postulierte Silvio Gesell in seiner Freiwirtschaftslehre. Doch seine Anhänger mussten sich von der Idee bald wieder distanzieren.
Weil sie gemerkt haben, wir können unmöglich diesen Vorschlag politisch durchsetzen.
Auch in den USA hatten die Alternativmodelle nur kurzfristig Konjunktur. Claude Million.
All diese Versuche, sowohl die lokalen Währungen als auch die Tauschringe, die sind dann im Zuge des New Deals von alleine eingegangen, weil Roosevelt mit seinen großen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen die Heere von Arbeitslosen abschöpfte. Die brauchen sich also nicht mehr in solchen Tauschringen zusammenzuschließen. Die sind also von alleine dann eingegangen. Aber für die Zeit zwischen dem Börsencrash 1929 und Ende 1933, Anfang 1934, waren diese lokalen Währungsversuche und Tauschringe waren die ganz, ganz wichtig für die Bevölkerung.
Die Frage, warum solche in der Praxis erprobten Alternativmodelle einen schweren Stand haben, treibt auch die Präsidentin des Tauschrings Talent Schweiz, Ursula Dold, um. Sie meint,
es könnte damit zusammenhängen, dass der Kapitalismus ja was sehr Bestechendes hat, auch für Menschen, die nicht viel Geld haben. Er sagt, auch du könntest zu Reichtum kommen. Also dieses Versprechen, aus Geld mehr Geld zu machen, das hat jeden erreicht. Und wenn es auch nur für die einen kleine Summen waren und für die anderen große Summen. Aber dieses, ich habe am Ende des Jahres mehr Geld, ohne dass ich was dafür getan habe, das ist doch was Bestechendes.
Die Verheißung, ohne Leistung zu Reichtum zu kommen, hat sich in den westlichen Industrieländern, zumindest für jene, die Geld für spekulative Geschäfte hatten, in den letzten Jahren erfüllt, bis das Finanzsystem zusammengebrochen ist. Tauschzirkel und Regiogelder sind kleinräumige Versuche, die übermäßige Bedeutung des Geldes zu schmälern und der menschlichen Gier nach mehr Geld etwas entgegenzuhalten. Beide Wirtschaftsformen operieren mit einer Währung, die nicht hortbar und mit Zinsen belegbar ist. Diese Entkoppelung von Geld, Lohn und Arbeit spielt auch in einem anderen Modell der alternativen Existenzsicherung eine Rolle, im Modell eines staatlich garantierten Grundeinkommens. Dabei sollen alle Menschen unabhängig davon, ob sie Arbeit haben oder nicht, ein Recht auf ein minimales, das heißt die Existenz sicherndes Einkommen haben. Diese Idee wird heute in vielen europäischen Ländern politisch diskutiert. Ein namhafter Verfechter dieser Idee ist Michael Opielka, Professor für Sozialpolitik an der Fachhochschule Jena, der die wissenschaftliche Auseinandersetzung und die politische Debatte über das Grundeinkommen verfolgt. Zur Definition sagt er zunächst:
Die Idee eines Grundeinkommens kann man einfach bezeichnen als ein Recht auf ein existenzsicherndes Einkommen, dass jedes Mitglied einer Gesellschaft an diese Gesellschaft beanspruchen kann.
Ein Rechtsanspruch unabhängig von Leistung und Herkunft. Die Idee eines Grundeinkommens wurde erstmals im 16. Jahrhundert vom englischen Humanisten Thomas Morus entworfen. In seinem Werk Utopia skizzierte er eine Welt, in der allen Menschen eine Art Lebensunterhalt bezahlt wird. Diese Meinung wurde im 18. Jahrhundert auch von Staatstheoretikern wie Montesquieu und im 19. Jahrhundert von den Frühsozialisten vertreten.
Als Idee eines Grundeinkommens, eines sozusagen in das Steuersystem integrierten Rechtsanspruches, kam sie von Lady Rhys Williams, einer englischen Ökonomin, Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre formuliert auf, einer konservativen Politikerin und Wissenschaftlerin. Seit den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts und dann nochmal sehr prominent Milton Friedman 1961 in seinem Buch Kapitalismus und Freiheit. Da haben wir sozusagen konservative und liberale Autoren, die sich für diese Idee des Grundeinkommens stark gemacht haben. Und wir haben natürlich auch linke Autoren. André Gorz ist einer, der jüngst verstorbene französische Philosoph, ist einer der bekannten Vertreter des Grundeinkommens und natürlich zahlreiche weitere.
Debatten über ein staatlich garantiertes Grundeinkommen gibt es in vielen europäischen Ländern über die Parteigrenzen hinweg. Aber, so sagt Michael Opielka,
also es ist eine Idee, die aber noch nicht wirklich auf der sozusagen obersten Ebene der politischen Agenda angekommen ist.
Die große Frage dürfte denn auch sein, wie ein solches Grundeinkommen für alle finanziert werden soll.
So wird es immer behauptet und gesagt, aber das ist nicht der tiefere Punkt. Ich habe mit einem Kollegen vor 2 Jahren im Auftrag der Konrad-Adenauer-Stiftung der CDU ein Gutachten verfasst über die Finanzierbarkeit dieses Modells Bürgergeld. Und wir haben in diesem Gutachten nachweisen können, dass ein solches Modell gewiss finanzierbar ist, unter gewissen Parametern. Man kann natürlich nicht jedes Grundeinkommen finanzieren, beziehungsweise ein Grundeinkommen kann man immer finanzieren. Man muss nur immer dann dafür sorgen, dass die Bevölkerung auch mitgenommen werden kann und dass sie auch zum Beispiel Steuersätze, Belastungssätze wählen, die auf Akzeptanz in der Bevölkerung stoßen können.
Die Finanzierbarkeit hänge davon ab, was gesellschaftlich ausgehandelt werden könne.
Die Spannweite geht im Grunde des Steuersatzes von 0%, das will auch niemand, bis 100% will auch niemand. Und irgendwo dazwischen einigen sich die Kulturen, die sozialpolitischen Kulturen in einem konkreten Land.
Einzelne Länder haben bereits ein solches garantiertes Grundeinkommen, allerdings nur für bestimmte Bevölkerungsgruppen. Michael Opielka nennt die Niederlande, aber auch die Schweiz mit der AHV.
Die Schweiz ist ein Land, das ich meinen sozialpolitischen Arbeiten als ein garantistisches Wohlfahrtsregime bezeichnen, als einen sozusagen milden Garantismus. Damit meine ich, dass wir in der Schweiz, anders als übrigens in Deutschland und in vielen anderen Ländern, Elemente einer Grundeinkommensregelung bereits im System haben. Und insbesondere gilt es für die Grundrente innerhalb der Alters- und Hinterlassenenversorgung, also AHV. Die AHV ist sozusagen ein Grundrentensystem, eingeführt durch politische Entscheidungen des Souveräns, des Volkes. Also wir haben hier eine Grundeinkommensregelung für alte Menschen. Und das Modell, das die Schweiz gewählt hat mit der AHV, erscheint mir vorbildlich für andere Länder. Also eine Bürgerversicherung, die die ganze Bevölkerung einschließt. Ein Grundeinkommen soll die Grundabsicherung organisieren, soll ein Vertrauen in die Gesellschaft, ein Vertrauen in die eigene Zukunft, die materielle Zukunft, auf einem elementaren Niveau natürlich, mit sich bringen, aber nicht so tun, als ob ein Grundeinkommen ein komfortables Leben ermöglichen kann. Aber da hat die Schweiz eben ein sehr intelligentes Modell für das Alter entwickelt. Und die Frage ist, kann man das ausweiten auf die gesamte Bevölkerung? Ich meine ja, man kann das.
Ein solches Grundeinkommen soll nur gerade existenzsichernd sein, betont Michael Opielka. Kritiker des Grundeinkommens fürchten denn auch, dass der Anreiz zum Arbeiten verloren ginge, was der Wirtschaft schaden würde.
Dieser Gedanke ist naheliegend. Denn man kann sich ja vorstellen, wenn das Grundeinkommen sehr hoch wäre und es gar in Richtung eines Durchschnittseinkommens gibt, dann fehlt tatsächlich der Arbeitsanreiz durch Einkommenserzielung. Daher wird ein Grundeinkommen immer nur so hoch sein können, dass man davon nur äußerst karg leben kann. Und da die allermeisten Menschen nicht nur äußerst karg leben wollen, wird es schon von daher ein Arbeitsanreiz auch über Geld geben. Der zweite Einwand ist wiederum ein psychologischer. Die meisten Autoren oder auch die meisten Diskutanten, die genau diesen Einwand bringen, die Leute wären faul. Also wir haben in den letzten 25 Jahren zahlreiche Langzeitstudien über die Sozialhilfeentwicklung, sowohl in Deutschland wie in der Schweiz. Sehr interessante Studien vom Schweizer Nationalfonds. Und die zeigen, dass die Arbeitsmotivation der Sozialhilfeempfänger sehr, sehr hoch ist. Und eben nicht nur vom Geld abhängt. Das Geld ist nur einer von vielen Faktoren. Ein ganz zentrales Motiv, um nicht faul zu sein, ist ja, dass ich in Gesellschaft sein möchte, dass ich mich anerkannt fühlen möchte. Und das sozusagen muss eine Gesellschaft organisieren. Der Aussteigeranteil in unseren modernen Gesellschaften ist äußerst gering.
Ein minimales Bürgergeld würde die Kosten für den Staat insgesamt erhöhen, auch wenn andere Ausgaben wie Arbeitslosengeld oder Kindergeld nicht mehr bezahlt werden müssten. Ein Vorteil wiederum wäre, dass große Bevölkerungsgruppen finanziell entlastet würden. Working Poor, die trotz Arbeit kein ausreichendes Einkommen haben, Frauen, die Kinder betreuen und keinen Lohn erhalten, sozial engagierte Personen, die freiwilligen Arbeit verrichten, Studierende, die nicht vorankommen, weil sie dauernd jobben müssen. Auch wirtschaftsliberale Kräfte sehen im Grundeinkommen gewisse Vorteile. Die Wirtschaft könnte sich hohe Lohnzusatzkosten und Verhandlungen über Mindestlöhne ersparen, der Kündigungsschutz könnte gelockert, kurz der Arbeitsmarkt flexibler genutzt werden. Mit einem gesicherten Grundeinkommen für alle würde der Zusammenhang zwischen Geld, Lohn und Arbeit gelockert. Das spezifische Wesen des Gelds habe in der Wirtschaftsgeschichte denn auch immer wieder einen Angriffspunkt für die Kapitalismuskritik ausgemacht, sagt der Historiker Claude Million von der Universität Zürich.
Geld ist in der Tat neben dem Privateigentum die wichtigste Institution des Kapitalismus. Wir sehen im 19. Jahrhundert eine Ausbreitung der Geldwirtschaft. Wir kennen ja Geld schon seit über 5000 Jahren. Das Besondere im 19. Jahrhundert ist aber, dass Geld zu einem Allzweckgeld wird. Das heißt, Sie können Geld sowohl als Wertaufbewahrungsmittel, als Tauschmittel, als Zahlungsmittel verwenden. Das ist eigentlich historisch ein Novum. Wenn Sie alte Geldsysteme anschauen, sind diese unterschiedlichen Funktionen eigentlich durch unterschiedliche Objekte vertreten. Wir haben noch im England des 16. Jahrhunderts, wenn Sie zum Beispiel von der Queen Elizabeth Land pachten möchten, dann bezahlen Sie Ihre Pacht in Weizen. Wenn Sie hingegen internationalen Handel treiben, bezahlen Sie in Gold. Die Rechnungen, die lauten aber auf Silber. Also wir haben im 19. Jahrhundert eine Herausbildung eines multifunktionalen Geldes. Und dies war auch der Angriffspunkt für viele Geldreformbewegungen, weil die sich sagten, ja, wenn wir Geld zugleich als Wertaufbewahrungsmittel benutzen und zugleich als Tauschmittel und als Zahlungsmittel, dann gibt es da einen Widerspruch, dann haben wir da konkurrierende Geldfunktionen. Sie führten auch zum Teil Wirtschaftskrisen auf diese konkurrierende Funktion zurück und verlangten, dass man Reformen in die Wege leitet, um diesen Konflikt quasi zwischen den Geldfunktionen ein bisschen zu entschärfen.
Ein weiterer Angriffspunkt der Kapitalismuskritiker war immer auch das Privateigentum, vor allem der Bodenbesitz. Es brauche nicht nur eine Geld-, sondern auch eine Bodenreform, hieß es bereits im 19. Jahrhundert.
Im 19. Jahrhundert, auch mit der Ausbreitung der Geldwirtschaft, wurde Boden plötzlich mobil. Man konnte Boden kaufen und verkaufen. Und das war natürlich ein massiver Eingriff ins Leben der Menschen. Einige klassische Ökonomen wie John Stuart Mill oder der Neoklassiker Léon Valras, die haben gesagt, ja, wir dürfen den Boden nicht dem Markt ausliefern, so wie andere Produkte. Und zwar haben sie das ökonomisch begründet. Die haben gesagt, ja, das Angebot an Boden, das ist ja fest. Man kann das nicht wie ein anderes Gut beliebig herstellen. Der Immobilienmarkt ist also von Natur aus dysfunktional. Also wenn Sie eine Kreditschwemme haben, dann steigen halt die Bodenpreise. Also das ist ein Mechanismus, der wurde schon sehr früh erkannt. Die Spitze eigentlich der Bodenreformbewegung wurde Ende des 19. Jahrhunderts mit dem Amerikaner Henry George erreicht. Die Amerikaner hatten während des ganzen 19. Jahrhunderts verschiedene Bodenreformbewegungen, die eine Verstaatlichung oder Kommunalisierung des Bodens verlangten. Henry George war der bekannteste von allen. Sein Werk Fortschritt und Armut, das kam Ende des 19. Jahrhunderts heraus und wurde in ganz viele Sprachen übersetzt, war auch für Deutschland und für die Schweiz ganz wichtig.
Auch die Anhänger der Freiwirtschaftslehre bestanden auf einer Bodenreform. Nicht zuletzt, weil sie erkannten, dass ihre Geldtheorie die Nachfrage nach Boden erhöht.
Mit einem tiefen Zinssatz, das haben wir jetzt in den USA gesehen, hat man natürlich das Problem, dass dann viel Geld in den Immobilienmarkt fließt. Sie wollten das dadurch entschärfen, dass der Boden nationalisiert wird und nur gegen Pacht abgegeben wird. Das war also eine notwendige Folgerung aus ihrem Geldreformvorschlag, eine Negativzinswährung. Sie sagten sich, um zu verhindern, dass es halt so eine Immobilienblase gibt, verstaatlichen wir den Boden. Und wenn es zu Preissteigerungen kommt, dann profitiert die Allgemeinheit davon und nicht nur einzelne Immobilienmakler. Das war also die Idee dahinter.
Der Staat sollte Boden aufkaufen, an Private verpachten und dem Baurecht abgeben. Eine Praxis, die in der Schweiz verbreitet ist und die für die Entwicklung von Wohngenossenschaften wichtig war. Namhafte Freiwirtschaftler haben sich denn auch für den sozialen Wohnungsbau eingesetzt, wie etwa der Basler Architekt und Städteplaner Hans Bernoulli. Die Geschichte dieser kapitalismuskritischen Wirtschaftsexperimente zeigt, dass sie in Zeiten der Krise zumindest kurzfristig als Alternativen wichtig werden können, dass ihre Wirksamkeit aber davon abhängt, ob sie Teil einer sozialen Bewegung werden. In der gegenwärtigen Krise ist eine solche nicht in Sicht. Doch dies könnte sich noch ändern, meint der Historiker Claude Million.
Viele Leute sind jetzt einfach in einem Schockzustand, weil sie so überrumpelt wurden. Das sieht man in den USA. Da beginnen die Leute aber langsam aufzuwachen und zu sehen, was das dann effektiv für sie bedeuten wird, wenn sie mit ihren Steuerzahlungen die ganze Last tragen müssen. Und diese alternativen Vorschläge, die haben es noch nicht nach oben geschafft. Also die sind noch nicht im Tagesgespräch. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass die hinter den Kulissen heftig diskutiert werden. Wenn man sich die Phasen ansieht, wo nationale Zahlungssysteme zusammengebrochen sind, da haben wir einerseits diese Ideen, die eher von oben kommen, von Fachleuten, und dann haben wir Selbsthilfebewegungen von unten. Also Reaktionen von Menschen, die, besonders wenn der Staat da nicht hilft, die sagen, wir müssen uns irgendwie selbst organisieren.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Auf drs.ch können Sie weitere Sendungen nachhören, herunterladen oder als Podcast abonnieren.